Hallo und willkommen zu Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Mein Name ist Nico Jilich und ich rede heute mit Stefan Berger. Er ist Politiker für die CDU, er ist Abgeordneter im Europaparlament, er ist ausgebildeter Ökonom und er hat sich im Europaparlament eingesetzt gegen die Idee eines Verbots von Bitcoin-Mining, was eigentlich ein Verbot von Bitcoin gewesen wäre. Ich rede mit ihm darüber, warum es in der EU überhaupt Menschen gibt, die Bitcoin tatsächlich verbieten wollen, warum es wichtig ist, dass finanzielle Freiheit gestärkt und nicht eingeschränkt wird und wie es in der Zukunft weitergehen könnte mit Bitcoin und Europa. Ein kurzes Wort von unseren Sponsoren und dann geht's gleich los. 21 Millionen Stück, mehr wird es nicht geben. Diese absolute Knappheit, das macht Bitcoin für viele Menschen als Sparvehikel, als Investitionsvehikel interessant. Und dafür eignet sich natürlich ein regelmäßiger Sparplan sehr gut, nach dem Motto Set and Forget. Coinfinity, das ist der erste Bitcoin-Broker in Österreich, das ist dein langfristiger Partner bei der Bitcoin-Reise. Und Sparpläne hat Coinfinity genauso im Programm wie Direktkauf und Lösungen auch für die Verwahrung von Bitcoin. In Graz, da gibt es ein Geschäft, wo man hingehen kann und sich beraten lassen kann. Kundenbetreuung wird überhaupt groß geschrieben und Coinfinity, der Shop und die Betreuer, die sind auch aus der ganzen Welt erreichbar über die Website coinfinity.co. Die Inflation tobt, man kann sich immer weniger leisten, die Geldentwertung ist im Alltag angekommen. Jemand, der das vorhergesehen hat, der davor gewarnt hat, das sind die Fondsmanager und Buchautoren von Incrementum, Marc Wallek und Ronald Stöferle. Sie sind auch die Autoren von den Gold We Trust, dem 400 Seiten Magnus Opum Gold Report, der jedes Jahr neu erscheint in goldwetrust.report. Und in ihren Fonds, da kombinieren sie unter anderem Gold und Bitcoin. Mehr Infos und jede Menge Research zu Sound Money und Inflationsschutz findet ihr auf dem sehr aktiven YouTube-Kanal von Incrementum und auf der Website incrementum.li. Der beste deutsche Bitcoin-Verlag, das ist eindeutig Abrico Media. Dort findet ihr immer die neuesten Bücher, jetzt gerade Fiat Standard von Seferin Amos. Es gibt aber auch Layered Money und den Bitcoin Standard und viele weitere super Bücher aus dem Bitcoin-Space auf Deutsch. Auf abrico.media kann man mit Lightning bezahlen und es gibt sicher auch keine bessere und coolere Art, um Bitcoin-Bücher zu kaufen. Bei uns auf der Website wasbitcoinbringt.com gibt es aber auch Links zu Amazon. Das freut Jeff Bezos, das freut uns und das freut natürlich auch Abrico Media, weil der Amazon-Rank, der ist wichtig. Die Bitcoin-Lesestunde, das ist der neue Podcast von Abrico Media. Dort werden die neuesten Texte zum Thema Bitcoin auf Deutsch und mit professioneller Hilfe vorgelesen. Unbedingt reinhören, das ist wirklich super gemacht. Ich bin jetzt verbunden mit Stefan Berger in Nordrhein-Westfalen. Hallo, Herr Berger.
Hallo, schönen guten Morgen. Freut mich, dass ich heute dabei sein darf.
Ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Politiker haben einen relativ vollgestopften Terminplan. Deswegen gehen wir, würde ich sagen, gleich in medias res. Meine erste Frage, ist die EU noch zu retten?
Ja, diese Frage stellen mir viele und die stelle ich mir auch selber täglich. Ich glaube, dass die EU auch, und dann bleiben wir ein bisschen ernst, in Zeiten des Krieges beweist und zeigt, dass wir einen bewährten Mechanismus haben, in dem politische Entscheidungen herbeigeführt werden müssen. Viele Debatten in der Vergangenheit, die wir hatten über Überbürokratisierung, über komplizierte Rechtsetzung, alles das tritt in den Hintergrund und die EU an und für sich zeigt in dieser Krisensituation eigentlich ihren eigentlichen Wert. Natürlich gibt es auch weiterhin Kritik. Natürlich müssen wir die Probleme von Klimawandel bis hin zu sozialen Fragen und wirtschaftlichem Wachstum auch weiter lösen. Also deswegen glaube ich, die EU ist A zu retten und B hochnotwendig.
Wir werden heute einiges auch von Ihnen lernen über die EU, glaube ich, weil viele Bitcoiner, viele Zuseher erfahren jetzt gerade erstmals, wie überhaupt der ganze politische Prozess in Brüssel und in Straßburg funktioniert. Sie sind Ökonom, Sie sind Mitglied der CDU und seit 2019 im EU-Parlament Berichterstatter für die Markets in Crypto Assets Richtlinie, die sogenannte MiCA-Richtlinie, die derzeit vorbereitet wird und beschäftigen sich seit einiger Zeit mit Digital Assets, digitalen Währungen, haben auch gearbeitet zu Libra, zur Facebook-Währung, wo sie dagegen waren. Und bei Bitcoin stehen sie jetzt quasi, zumindest nach außen, so wie das wirkt, auf der Seite der Guten, der Bitcoiner. Wie sind Sie zu dem Thema gekommen? Also, was ist Ihre Bitcoin-Geschichte sozusagen?
Also erstmal ganz grundsätzlich. Ich bin tatsächlich Ökonom, habe auch eine berufliche und politische Vorgeschichte. Bevor ich das Europäische Parlament betreten durfte, was eine, ich sag mal, verantwortungsvolle und auch schöne Aufgabe ist. Innerhalb des Parlaments sitze ich im Ausschuss für Economic and Monetary Affairs. Das heißt, ich befasse mich in der Tat mit der Zentralbank. Frau Lagarde ist mehrfach im Jahr bei uns, um uns ihre Politik zu erklären, die die Europäische Zentralbank nun vornimmt. Ob wir ihre Strategien teilen oder nicht, ist noch eine andere Frage. Aber dennoch ist die Frage der Europäischen Zentralbank auch in diesem Ausschuss fundamental. Darüber hinaus befasst sich dieser Ausschuss mit den Fragen von Finanzmarktregulierungen und Wettbewerbsrecht. Und da wurde vor einigen Jahren eben ein Berichterstatter gesucht, der sich mit Digital Finance und neuen Entwicklungen auseinandersetzt. Und das ist eigentlich so mein Thema, weil ich vorher auch einen Lehrauftrag über Geldpolitik hatte und mich auch mit neuen Entwicklungen gerne befasse. Und wir müssen hier einfach sehen, wir stehen im Moment in einer Finanzwelt, die stark im Wandel ist. Wir sind am Beginn der Entwicklung der Tokenisierung, also alles, was man handeln kann, wird irgendwie tokenisiert und landet früher oder später auf der Blockchain. Eine Entwicklung, die so bahnbrechend ist wie die Entwicklung der Aktiengesellschaft im 17. Jahrhundert. Wenn man sich vorstellt, man kann eine Immobilie tokenisieren, dann haben wir die Aktiengesellschaft des ganz kleinen Mannes, der seine Anteile auf dem Smartphone hat. Und das Weltwirtschaftsforum geht davon aus, dass in den nächsten Jahren Trillionenbeträge tokenisiert werden. Das heißt, wir haben jetzt schon 9.000 oder gut 10.000 Kryptowerte. Die Marktkapitalisierung im Moment geht sie runter aus bestimmten Gründen, aber hat auch schon mal an der Billion gekratzt von Bitcoin. Und deshalb, sage ich mal, macht es sehr viel Spaß, sich mit diesen neuen Entwicklungen zu befassen. Und so bin ich da dran gekommen.
Jetzt ein ganz entscheidender Punkt war Proof of Work, also das Mining, das energieintensive Mining, das hinter Bitcoin steht. Da gab es einen Passus in dieser Richtlinie, bevor sie in den sogenannten Trilog gegangen ist. Und bitte, wenn ich irgendwas falsch sage, sofort reinspringen, ja, weil das ist alles sehr kompliziert für uns. Wo von Seiten der Roten, der Grünen ein Passus eben eingebaut wurde, um das zu verbieten. Und Sie haben dagegen gearbeitet. Ist das korrekt?
Also zunächst mal, wir stehen jetzt also an dem Punkt, wo wir sehen, wir haben die Tokenisierung, wir haben Coins und das soll reguliert werden. Dazu hat die EU-Kommission einen Vorschlag gemacht und dieser Vorschlag, der kommt ins EU-Parlament. Und ich bin Berichterstatter, das heißt, also ich führe diesen, als Berichterstatter führt man die Verhandlungen, ist verantwortlich für diesen Bericht. Und kann man auch die Termine festsetzen, man hat schon ein bisschen, man kann das, den ganzen Prozess ein bisschen lenken. Und im Zuge dessen wurden viele Fragen geklärt und das Parlament musste zu vielen Fragen eine Meinung abgeben. Also die Frage, wie wird ein Coin zugelassen, wie viel Geld muss ein Unternehmen überhaupt nachweisen, wenn es einen Coin auf den Markt bringen will, was gehört zum Coin, da muss auch aus Verbraucherschutzsicht muss ein White Paper vorliegen, was ist, wenn kriege ich mein Geld zurück, muss ein Ansprechpartner da sein, der Sitz muss in der EU sein, also alles das, was auch für andere Finanzmarktprodukte gilt, für klassische Fonds, gilt eben jetzt auch oder soll dann eben auch gelten für Coins. Was ich persönlich auch grundsätzlich für in Ordnung befinde, denn letztendlich geht es, auch wenn man einen Coin kauft oder wenn man ein neues Asset entwickelt, auch um Geld der Anleger, um Vertrauen und um ökonomische Macht. Und deshalb ist eine Regulierung, glaube ich, an dieser Stelle auch nötig. Und dann sind wir zu dem Punkt gekommen, Ökologie. Und da standen auf einmal die Linken vor mir und haben erstmal den Vorschlag gemacht, ja, also man wüsste ja, dass der Bitcoin, der gar nicht so sehr Gegenstand von Mika ist, weil er Grandfathering hat, das heißt bestehende Coins, ein Bitcoin kann man nicht mehr regulieren, er ist in der Welt und er ist auch dezentral, er wird ja nicht von einer Company oder so released. Deswegen kann eine Mika-Regulierung den Bitcoin nicht erfassen und deshalb wollten die Linken, Roten und Grünen eine Umweltregulierung, die vorgesehen hat, dass die Europäische Kommission im Grunde alle Coins ökologisch bewertet. Da sage ich an dieser Stelle noch, da gehe ich sogar noch mit. Und zum Zweiten sollten sie nicht bestimmten ökologischen Kriterien genügen, die dann noch entwickelt werden müssten, sollte man sie vom Handel in Europa aussetzen. An dieser Stelle bin ich da nicht mehr mitgegangen. weil ich gesagt habe, okay, Freunde, also welchen Sinn macht es, einen Bitcoin in Europa vom Handel auszusetzen? Dann kaufe ich ihn von meinem Laptop halt an einer amerikanischen Börse und habe ihn trotzdem. Dann das Einzige, wozu es führt, ist, dass wir Know-how verlieren, dass sich Unternehmen aus Europa zurückziehen und dass das ganze Spiel woanders läuft, denn der Bitcoin ist das Kernkonzept von vielen Menschen, es sind noch viele Menschen drin investiert, ist ja auch die Wahrheit, die Treiber sind in der ganzen Token-Ökonomie. Und deshalb, und dann komme ich zum Schluss, und deshalb habe ich es als gefährlich empfunden, ein theoretisches Proof-of-Work-Verbot, darauf wäre es ja hinausgelaufen, in diese Regulierung reinzuschreiben. Dann wird so ein Bericht, der kommt dann in den Ausschuss und er wird abgestimmt und zwar tatsächlich, wenn man will, kann man über jeden Satz, über jedes Wort abstimmen lassen. Und über diese Passage ist getrennt abgestimmt worden und über diese Passage, die haben wir knapp gewonnen. So, und mit gegen Rot, Grün und die Linken. Die Liberalen haben sich zum Teil enthalten und zum Teil waren sie auf unserer Seite, weil die Liberalen auch etwas französisch beeinflusst sind und also von Macron im Grunde. Und die Franzosen sind eigentlich nicht Liberale, wie wir sie verstehen, sondern es sind schon zentralistische, also eher zentralistisch, sozialistisch angehauchte Liberale, denen ich einen Kompromissvorschlag gemacht habe. Und deswegen haben die sich enthalten und deswegen waren sie nicht dagegen. Und deswegen konnten wir am Ende das gewinnen mit einigen Stimmen Vorsprung. Und dann war der Proof of Work Verbot zumindest in der Parlamentssicht abgewendet. Und jetzt sind wir im Trilog. Danach geht der Bericht in den Trilog. Das heißt, ich sitze zusammen mit Parlament, Rat und Kommission. Und da sind wir jetzt gerade dran. Und ich hoffe, bin eigentlich zuversichtlich, dass diese Stelle nicht mehr nochmal aufgemacht wird. Das ist zumindest mein Ziel.
Es klingt noch sehr viel Arbeit. Proof of Work ist aus meiner Sicht die zentrale Innovation, zumindest bei Bitcoin. Alle anderen Dinge, bin ich vollkommen bei Ihnen, sollten reguliert werden als Finanzinstrumente. Ähnlich wie Gold anders reguliert wird als beispielsweise ein Wertpapier. Den Franzosen vielleicht können Sie sagen, Charles de Gaulle wäre ein begeisterter Bitcoiner. Vielleicht bringt das was aus seiner Geschichte heraus.
Das habe ich alles probiert. Jetzt muss man eins sehen, der Bitcoin hat ja eine eigene innere Logik. Er ist dezentral, er ist auch antisystematisch im Grunde. Er ist ein intellektuelles Produkt, was sich, oder eine intellektuelle Geldvorstellung, die sich gegen die Geldvorstellung einer zentralisierten Währung richtet. Und er ist eben dezentral und der Proof of Work hat seinen Eigenwert daraus, dass er im Grunde genommen eine Währung damit errichten soll, einen eigenen Wert als Hinterlegung hat. Das heißt, hinter dem Bitcoin steckt nichts, nicht nichts, sondern hinter dem Bitcoin steckt der Proof of Work. Und deshalb kann man ihn vergleichen, das ist auch der Sinn des Ganzen, mit einer Währung, die vielleicht goldgedeckt ist oder so. Und das ist so ein Sinn, wo der hin soll. Das heißt, er soll durch den Proof of Work eine richtige Währung werden und nicht wollen die Zentralbanker nicht hören. Und Frau Lagarde ist eine Französin und ich sag mal, auch das ist die Wahrheit, die Politik der Europäischen Zentralbank kommt vielen Südländern, auch den Franzosen natürlich, entgegen in ihrer Politik. Auch das stimmt, das gehört auch offen ausgesprochen. Und deswegen sind diese Leute eher Bitcoin-Gegner, weil sie durch hohe Inflationsraten und viele Kredite sich natürlich ein leichteres politisches Handeln versprechen. Und das muss man einfach sehen, dass das im Hintergrund schon noch eine Rolle spielt. Und im Kern, dann sage ich es auch mal, eine politische Linke natürlich gerne erstens zentral kontrollieren will, und B, sowieso jemanden, der irgendwas hat, sei es jetzt 30.000 Euro oder ein Bitcoin, sowieso gern besteuert und kontrolliert. Das heißt also, der Bitcoin an sich wird von der politischen Linken ohnehin nicht geliebt. Was manchmal auch unverständlich ist, denn eigentlich müsste er aufgrund seines Konzepts ja auch ganz anderen, auch sozialpolitischen Vorstellungen entgegenkommen können. Aber die Realität ist eben anders. Ich habe es auch erst durch das Erleben dieses Prozesses verstanden, dass die Linken, Grünen und Roten das total ablehnen. Ja, so. Und und da ist die Situation, in der wir sind. Beim Proof of Work hat es jedenfalls geklappt, dass wir ein Verbot dieses Konsensmechanismus verhindert haben.
Gibt es da, also Sie haben die Zentralbanken erwähnt, wenn man, es gibt da einige Mitarbeiter auch der EZB, die sich besonders auffällig gegen Bitcoin stellen. Und wenn man ein bisschen gräbt, dann kommt man drauf, ne, die haben also alle SPD-Hintergrund zum Beispiel, ja. Also gibt es da wirklich eine paneuropäische Parteizusammenarbeit im Widerstand, weil auch, was Sie vorher erwähnt haben, dass eben Proof of Work oder dass Bitcoin eigentlich gar nicht Teil der Mikroregulierung war und Proof of Work dann noch so reingeschummelt wurde, zeigt ja, dass da irgendwie ein Bewusstsein da ist.
Das sehe ich auch so. Ich sag's ja, also im Grunde Grüne, Linke und ganz Linke mögen oder Sozialdemokraten und Linke mögen den Bitcoin nicht. Wie gesagt, weil sie selber Zentralisten sind. Alle kommunistischen und sozialistischen Regierungsformen sind immer zentral aufgebaut, weil sie da Dezentrale halt nicht mögen. Wir in der CDU, wir haben einen subsidiären Aufbau in unserer Partei. Das ist also im Grunde einen Dezentralen. Und deshalb kommt der Menschen, die liberal oder vielleicht auch konservativ denken, eher entgegen. Und den Linken in ihrer Weltsicht jedenfalls nicht. Und dann darüber hinaus ist ja ohnehin für Linke die Anhäufung von irgendeinem Vermögen schon an sich problematisch. Das muss halt, wie gesagt, kontrolliert und besteuert werden. Und deshalb ist es sowieso schwierig, wenn man sieht, wie sich auch Politiker der Sozialdemokraten zu Kryptoassets äußern, dass die Dinge keinen sozialen Nutzen stiften, dass sie nur für kriminelle Aktivitäten benutzt wird. Ich teile übrigens auch hier und da Kritik. Natürlich eignet sich eine Kryptowährung für kriminelle Aktivitäten. Natürlich kann man damit auch Geldwäsche betreiben. Natürlich kann man damit auch Putin unterstützen. Wobei nebenbei auch die Ukraine, also ich sage immer, der Ukraine-Krieg ist geradezu ein Paradebeispiel, warum man den Bitcoin oder überhaupt eine Kryptowährung benutzen kann. Denn man kann ja Gelder übertragen bis hin in russisch besetzte Gebiete in Donetsk und Luhansk und den Widerstand gegen Putin dort unterstützen. Das heißt, ich kann die Kritik der Linken im Kern nicht nachvollziehen und sehe das bei denen im Kern auch ideologisch begründet und nicht sachlich. Das ist mir auch aufgefallen und diese Behauptung würde ich auch so aufrecht erhalten. Die Menschen auf der Linken, mit denen ich gesprochen habe, sind alle intelligent, das sind keine Idioten. Die kennen die Sachverhalte genau, haben aber aufgrund ihrer politischen Überzeugung eben eine andere Sicht auf die Dinge, die sie zu anderen Abstimmungsverhalten bringt.
Aber wenn sie intelligent sind, müssten sie ja zumindest im Ansatz verstehen, dass ein Verbot in Europa nicht den Bitcoin aufhalten würde, aber möglicherweise Europa.
Das sehe ich ja im Kern ganz genauso und das war ja auch eines der zentralen Argumente. Warum sollen wir hier unsere Kompetenz vertreiben? Warum sollen wir Unternehmen, die wissen, der Proof of Work wird hier unter Generalverdacht gestellt, warum sollen wir sie mit dem Sitz aus Europa vertreiben? Wobei jetzt nebendran auch noch England sich gerade und United Kingdom sich aufmacht, ganz freundliche Kryptogesetzgebungen zu machen, um alles da hinten nach London hinzulocken. Dann sitzt vor unseren Toren halt die geballte Kompetenz. Alle Unternehmen gründen sich da und wir in der EU wären Verlierer und würden zugucken. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Aber so sind politisch denkende Menschen halt. Die sehen halt eine Sache nicht sachorientiert, sondern politisch. Und da ist halt ein bisschen ein Problem, dass diese MiCA-Gesetzgebung in dieser Frage, übrigens dasselbe beim Transfer of Funds, da ist übrigens schiefgelaufen, aus anderen Gründen kann ich gleich nochmal erklären, sehen diese Dinge eben durch ihre Parteibrille.
Bleiben wir doch ganz kurz bei der Proof-of-Work-Geschichte. Diese dezentrale Nutzung von Energie, die Bitcoin ermöglicht, ist natürlich aus Sicht von Energieproduzenten, gerade wenn es um erneuerbare Energie geht, grundsätzlich sehr interessant. Also wir sehen das in vielen Ländern, in Schweden zum Beispiel, hat die Finanzaufsichtsbehörde gesagt, ja, Bitcoin Proof of Work sollten wir verbieten. Und drei Tage später kam Vattenfall und hat gesagt, nee, das brauchen wir. Gibt es da in Brüssel, in Straßburg, gibt es da Lobbys, die auch arbeiten sozusagen für Proof of Work als Industrie?
Also wir haben natürlich so Blockchain for Europe und wir haben natürlich Verbände auch der Bitcoin-Gemeinschaft, die sich die diese Argumente alle vortragen. Das ist da, also Lobbying ist schon von allen Seiten da. Habe übrigens allerdings noch wenig Lobbying gegen den Bitcoin gehört. Und jetzt muss man auch mal sagen, jetzt Bitcoin oder Ethereum oder überhaupt jetzt irgendeine Kryptowährung. Ich hatte ein Gespräch mit dem Botschafter aus El Salvador. Und El Salvador hat den Bitcoin als ja, quasi Staatswährung eingeführt. Dazu muss man sagen, in diesem Land funktioniert nichts. Das hat die höchste Mordrate der Welt und ist also schon so eine Art Failed State. Dennoch, und da hat der Botschafter mir erklärt, es gibt 6 Millionen Salvadorianer und noch 3 Millionen, die leben in den USA. Und die versuchen, die haben natürlich bessere Jobs und die möchten ihr Geld ja rüberbringen nach El Salvador. Und da in El Salvador aber niemand ein Bankkonto hat, weil da keiner richtig Geld verdient und die sozialen und gesellschaftlichen Umstände unsicher sind, aber keiner hat ein Bankkonto, aber jeder hat ein Smartphone, setzt sich natürlich das Schicken, die Transfer of Funds, ja, das Schicken von Geldern aus Amerika nach El Salvador vom Familienmitglied zu Familienmitglied über Krypto durch. Hinzu kommt, dass sich seitdem die das gemacht haben, 42.000 Firmen und Unternehmen gegründet haben in der Blockchain-Industrie mit weltweitem Anspruch. Jetzt sage ich mal, und wenn ich mal die deutsche Szene sehe, die ist vielleicht noch nicht mal bei 1.000. So, und jetzt will ich ein Startup in El Salvador nicht unbedingt mit einem Startup in Europa vergleichen, weil bei uns die Hürde ungleich höher ist. Da werden sich auch nicht alle 42.000 durchsetzen, aber wenn da ein paar hundert von bleiben, dann ist das ja schon was. Und man sieht daran, da hat er so ein interessantes Gespräch mit jemandem, der sich überhaupt mit Geld befasst. Wenn man sieht, wir haben 8 Milliarden Menschen. Von diesen haben vielleicht 3 Milliarden Menschen Zugang zu AAA-gerateten Währungen. Der Rest sitzt ja irgendwo, hat kein Bankkonto und hat kein Geld, keinen Job und lebt in Armut. War übrigens auch das Argument von Libra, habe ich in der Frage aber nicht gelten lassen, aber trotzdem gilt, Banking sehr anbringt. Ja, also jeder hat weltweit ein Smartphone und kann mit einem Wallet, auch wenn es anhostet ist, mal irgendwelche Gelder übertragen, was für ein Individuum ja auch mal eine Chance bedeuten kann. Und deshalb bin ich der Meinung, dass wir diese Technologie grundsätzlich befördern müssen. Ich habe auch immer mit dem Bankenverband, rede ich auch. Ich stehe auf der anderen Seite auch auf Seite von Banken. Ich weiß auch, mit Geldern muss man ordentlich umgehen. Ich habe eine Oma, die hat Inflation erlebt. Die ist von 1899. Die habe ich gut kennengelernt. Die hat gelebt, bis da ich so 17, 18 war. Die hat mir erzählt, wie sie in den 20er Jahren viel verloren hat. Deswegen, ich kann auch Zentralbanken verstehen und ich kann auch Banken verstehen. Ich möchte auch, dass unsere europäischen Banken da mitspielen. Die sollen auch Kryptos anbieten, die sollen auch Verwahrer werden, die sollen sich auch genauso in das Feld reingeben, ist nicht zu verstehen, dass wir alles Coinbase, Binance oder wem auch immer überlassen. Ja? Wir haben ja noch Bitpanda in Österreich und Bison in Deutschland, aber das ganze Geld kann ja auch durchaus, da muss ja auch Wettbewerb rein. Das möchte ich auch, dass unsere Finanzinstitute da reingehen. Also wir sehen, ich möchte eine Welt, die diese Technologie ermöglicht, weil sie am Ende Nutzen stiften kann. Und wenn wir sie verbieten, und wenn wir jetzt an dieser Stelle es unter Öko-Gesichtspunkten abwürgen, die meines Erachtens vorgeschoben sind, ich habe denen auch mal gesagt, vorne, dann das Erste, was die abschalten sollte, wäre vielleicht eine PlayStation. Ja, ich meine, eine PlayStation
Der
verbraucht.
Moment, 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 ich spiele gerne PlayStation.
Ja, gut. Oder ihren Kühlschrank. Ja? Also,
Ja.
die ist ja da, wir müssen sie eben anders erzeugen. Ja, so. Und wenn wir uns selber die uns selber wegen der Energiefrage limitieren. Natürlich sehe ich, dass man Energie sparen muss und kann und soll und jetzt alle Male mit Gaskonflikten, ich verstehe es ja alles. Trotzdem sollten wir uns als Menschen nicht von den Energiefragen nur limitieren lassen. Würden wir so denken, wären wir nicht auf dem Mond gewesen. Deshalb halte ich das Argument nur vorgeschoben und möchte am Ende diese Technologie grundsätzlich ermöglichen, um auch weltweit an dem Prozess beitragen zu können, der Menschen in die Lage versetzt, auch einen Vermögensgegenstand zu übertragen, was wichtig ist vielleicht für einen Menschen irgendwo in einem Ort der Welt, den wir nicht auf dem Schirm haben.
Es ist Ich würde sogar fast so weit gehen zu sagen, es ist ein Menschenrecht, jetzt wo wir die Möglichkeit dazu haben. Also wenn wir schon ein globales, digitales Währungsnetzwerk aufbauen, dann sollten wir doch idealerweise ein neutrales nehmen. Ich meine, Sie sind Ökonom, Sie wissen, die ganze Frage des neutralen Reserveassets geht zurück bis 1944. Keynes hat damals in Bretton Woods gesagt, das ist keine gute Idee, den Dollar zu nehmen. Und die Amerikaner haben gesagt, well, still. Wir versuchen das mal. Ja, auch die Idee des Euro war ja grundsätzlich die einer neutralen, unabhängigen und regelbasierten Währung. Nur bei Bitcoin sind die Regeln halt viel härter. Jetzt und wenn Sie gesagt haben, El Salvador, man merkt das ja auch in Europa, gerade dass eben in diesem Sektor gerade die jungen Menschen werden angezogen, magisch angezogen, weil dort so viel Optimismus und Hoffnung ist, weil man da noch was aufbauen kann. Ja, Sie haben Bitpanda erwähnt. Und es gibt viele Firmen in Europa, also man darf das keinesfalls abwürgen. Hat es Sie gewundert, dass es da so eine intensive, große Reaktion von vielen jungen Menschen aus ganz Europa gegeben hat, wenn es um diese Bitcoin-Diskussion gegangen ist?
Also mich hat es jetzt nicht gewundert. Im Vorfeld habe ich natürlich, bevor wir überhaupt zu der Abstimmung gekommen sind, haben wir ja 1,5 Jahre verhandelt. Über viele Fragen, wie gesagt, welche Kapitalanforderungen muss eine Firma bringen, die einen Coin auf den Markt bringt? Welche Voraussetzungen muss sie haben? Wo muss sie gemeldet sein? Wo und. Also viele Fragen, die sich mit der Regulierung verbindet. Und im Zuge dessen habe ich natürlich auch viele Menschen getroffen und diese Menschen waren alle jung oder vielfach jung. Und deswegen hat es mich da auch in keinster Weise gewundert. Ich will es aber auch nicht alles nur glorifizieren. Auch ich bin Politiker, auch ich bin jetzt nicht nur auf einer, ich habe natürlich meine Entscheidungen so getroffen und ich kann das auch alles begründen. Auf der anderen Seite sind mir auch Menschen begegnet, die in genauso einer Unterhaltung, wie wir sie jetzt führen, ihre Seite schwarz gemacht haben. Da habe ich gesagt, okay, ich kann dich ja nicht sehen, warum machst du es schwarz? Und dann kam so eine Guy Fawkes Maske. Da habe ich gesagt, okay, warum jetzt reden wir und ich kann dich nicht sehen? Ja, sagt der Mensch gegenüber, ich habe halt viel Geld auf meinem Smartphone und ich möchte da nicht erkannt werden. Er kann natürlich verstehen, dass er nicht erkannt werden möchte und sich sein iPhone klauen lassen möchte. Auf der anderen Seite, sage ich mal, wenn er nicht gesagt hätte, hätte ich ihn, glaube ich, gar nicht auf den Gedanken gekommen. Also da war dann auch ein bisschen Posing. Was ich einfach sagen möchte, ist, für mich ist jetzt nicht nur der Mensch, der jetzt vor 10 Jahren oder vor 8 Jahren ein paar Bitcoins gekauft hat und jetzt, ich sag mal, in Millionen schwimmt, das Vorbild. Für mich ist wichtig, dass wir eine Technologie haben, Blockchain und vieles andere. Und dahinter kommt ja, sind ja auch Dinge, da muss ich mich ja selber, Web 3.0 und NFTs und zu der Frage kommen und Digital Finance und Metaverse. Und alles das, was jetzt kommt, sind Entwicklungen, die auch noch am Beginn stehen und die ich auch ermöglichen möchte und für die ich die Kompetenz auch in Europa haben möchte. Und das ist einfach auch mein Hintergedanken oder mein damit verbundenes Ziel, dass wir ein technologieaffines Europa haben, was in der Lage ist, mitzuhalten. Ja, auch gegen Chinesen, gegen Amerikaner. Und deshalb möchte ich genau diese Kräfte, die so denken, die auch wenn sie vielleicht anarcho-libertär sind, die müssen gestärkt werden in unserer Gesellschaft und nicht die Kräfte von links, die alles in Frage stellen. Und Bedenken habe ich auch immer, jeden Tag. Ich brauche erstmal Leute, die machen. Und da sehe ich in der Bitcoin-Szene viele, also da sehe ich diese Haltung halt über die Maßen vertreten. Und deswegen finde ich, müssen wir es fördern.
Da bin ich vollkommen bei Ihnen und auch die Kritik auf jeden Fall, ja. Also man muss da, also rosa-rote Brille, selbst orange Brille, bringt nichts und es ist so, also es gibt ja auch im gesamten Kryptosektor wahnsinnig viel Lug und Betrug, deswegen wäre eine Regulierung, eine sinnvolle Regulierung, wo auch Konsequenzen zu befürchten sind, eine wunderbare Sache. Weil, wie Sie auch gesagt haben, Bitcoin ist grandfathered, also solange Bitcoin da selbst beschützt ist, der Rest ist für mich verhandelbar, was auch die Zukunft und die Entwicklung betrifft. Aber gleichzeitig gibt es eben auch diese Diskussion jetzt, was die, wir nennen sie Self-Hosted Wallets, die Politiker nennen sie Unhosted Wallets und ich weiß, das sind Sie nicht die Berichterstatter, aber es ist eine grundlegende Technologie hinter allen Blockchain-Anwendungen im Grunde, dass ich selbst meine Fonds verwalten kann. Wenn das verhindert wird, ist das wieder ein Einfalltor. Also wo stehen wir da?
Na gut, also da hat jetzt ein der Grüne, der Ernest Uchtersohn, der ist da Berichterstatter, der war auch einer von denen, der dagegen gestimmt hat in meinem Bericht. Also als ich selbst vor anderthalb Jahren mich mit dem Thema aufgemacht hat, also ich habe natürlich was von Krypto gehört und ich habe an irgendeiner Stelle mir, ich sage jetzt nicht welches, aber natürlich selber auch mal ein Wallet runtergeladen. Ich habe mir bei einem Anbieter ein, ich sage jetzt auch nicht welchen, ich sage auch nicht, was ich gemacht habe, ich habe einen Coin gekauft bei einem Anbieter, habe diese Wallet dieses Anbieters runtergeladen, gleichzeitig aber auch ein Unhosted oder Self-Hosted Wallet und da auch was drauf getan. Aus bestimmten Gründen, einfach weil ich auch Dinge nachvollziehen möchte. Ich wollte auch mit meinem Unhosted Wallet, sage ich auch mal ganz ehrlich, irgendwie auf diese Seiten gehen und mich damit verbinden und auch mal ein NFT sehen, kaufen oder was, das geht ja so. Ne, alles diese Welt, wenn ich da die reguliere, muss ich die auch irgendwo mitmachen. Mal, ja. Mal sehen. So, ist auch ganz spannend. Funktioniert auch alles und kann man alles machen. Und deshalb ist für mich natürlich vollkommen zentral, wenn man nicht sagt, okay, natürlich wird die Masse ist irgendwo bei den, ich darf jetzt nicht sagen, Coinbases und so dieser Erde, ist ja klar. Und bei Binance oder wo auch immer ist auch alles gut und schön. Aber natürlich ist auch möglich, das Geld für sich zu behaben, denn ich sage auch am Ende, ich habe ja auch noch eine eigene Brieftasche. Ich habe nicht nur ein Bankkonto, sondern ich habe auch eine eigene Brieftasche. So, und da ist für mich einfach, in Deutschland lieben wir sowieso das Bargeld. Wir sind so, ich sage mal, ökonomisch stark geworden. Und das ist für mich auch ein ganz zentraler Punkt, dass ich selber über meine Dinge verfüge und die nicht irgendwie, ob es jetzt bei der Sparkasse oder bei Coinbase oder wo liegt, das ist ja, spielt keine Rolle, sondern dass ich es selber habe. Das ist für mich erstmal mal ein Grundgedanke. Und jetzt kam diese Regulierung, die war eigentlich auch okay. Und da haben an einer Stelle haben die Sozialdemokraten wieder, kein Wunder, auch dieselben Menschen da, ein Amendment reingebracht, dass man, oder im Kern, oder sind zwei problematische Punkte reingebracht. Einmal im Kern, wenn ein Unhosted oder Self-Hosted Wallet bei einer Plattform jetzt aufpoppt, bei Coinbase oder wo auch immer, und da seine Fonds verkaufen will, muss sofort eine Meldung erfolgen. Und zweitens, wenn es über 1.000 Euro ist, dann muss sowieso auch, damit bezahlt wird irgendwo, muss auch eine Meldung kommen im Geldwäsche und so Bereich. Da sage ich mal, da fühle ich mich doch irgendwo auch erstens unter Generalverdacht gestellt, denn ich sage immer, wenn ich an der Ladenkasse zahle, ja, ich habe auch schon mal irgendwo im Elektroshop einen Fernseher gekauft für 1.500 Euro und den bar bezahlt. Und da musste ich auch nicht meinen Ausweis zeigen wegen Geldwäsche. So, also ich meine, ja, so, das ist auch einfach so ein Punkt, der grundsätzlich Menschen unter Verdacht stellt. Wo ich noch dazu sagen möchte, dass ich glaube, dass die Gruppe, die Unhosted Wallets benutzt, das sind eigentlich diejenigen, die technologieaffin sind, die Branche voranbringen. Und ich, wenn man jetzt sich den Fragen Anti-Money-Laundering und Geld und Geldwäsche und Mafia und Staatsterrorismus, die benutzen schon andere Wege und haben auch andere Möglichkeiten. Und da jetzt zu sagen, das sind also irgendwelche armen Teufel mit einem, ich sage verkürzt mal, mit einem Unhosted Wallet, da trifft man die Falschen, ganz ehrlich. Geldwäsche im großen Stil wird anders gemacht und natürlich ist die Frage Unhosted Wallets, natürlich kann man mal drauf gucken, aber die Wahrheit ist, der Großteil findet da noch unter anderen Kautelen statt, vielleicht auch noch mit Bargeld. Ich jedenfalls würde auch aus Gründen des Datenschutzes jetzt nicht unbedingt sagen, bloß weil jemand mehr als 1.000 Euro in Krypto bezahlt, muss er sofort seinen Pass zeigen. Das halte ich nicht für eine gute Lösung. Und der zweite Punkt, zu sagen, dass jemand, der ein Unhosted Wallet hat und möchte jetzt dazu Geld machen und geht damit jetzt zu einer großen Börse, da haben ja selbst, hat Coinbase dazu aufgerufen, gegen diesen Passus zu stimmen, weil sie einfach sagen, ey, Jungs, wenn jetzt bei uns hier Unhosted Wallets in größerem Maße auftauchen und wir sind verpflichtet, KYC-Prozesse zu machen, dann kostet uns das hier Geld. Also der KYC-Prozess kostet Geld. Der muss ja gemacht werden. Ich weiß nicht, ob Sie mal einen gemacht haben. Also ich habe ja mehrfach einen gemacht. Der dauert ja 20, da musst du das Ding hochhalten, dein Foto und Pass und so. Der dauert ja. Und der kostet Geld. Und da hat Und deswegen hat Coinbase also gesagt, dass sie also in meiner Richtung abstimmen sollen, denn die wollen das nicht, denn die sagen einfach, wenn jetzt hier eine große Masse an unhosted Wallets kommt, bisher haben wir die alle so mitgenommen und wir müssen jetzt KYC machen und das sind nicht unsere Kunden, sind die dann ja auch nicht, die haben wir ja nicht, dann lehnen wir die ab. So, und dann sage ich mal, dann führt das dazu, dass niemand mehr seine unhosted Wallets irgendwo, ich sag mal, nirgendwo andocken kann. Auch das wäre schwierig. Und deshalb war der zweite Punkt für mich, dann machst du es auch schwieriger, die Fonds oder die Werte, die auf unhosted Wallets sind, die Coins wieder in Bargeld oder in Fiat Money umzutauschen. Auch das schwierig. Und daraufhin hat Coinbase hingewiesen und gesagt, mach das nicht. Und da finde ich, haben sie auch recht. Und deshalb, und jetzt kommt's. Ja, und dann gab es die Abstimmung. Und in dieser Abstimmung war es leider anders. Da haben zwar, und das war wieder so ein gesamter Bericht, wir haben auch für den Bericht gestimmt am Ende. Also ich hab als Einziger dagegen gestimmt, viele von uns haben auch dafür gestimmt, weil sie gegen Anti-Money-Laundering sind. Aber in dieser entscheidenden Passage, da war es wieder ganz knapp. Da haben, die Seite von rechts, also die Konservativen und ECR und wie auch immer, haben alle dagegen gestimmt. Die Linken alle dafür und dann waren wir die Frage, was machen die Liberalen? Und in diesem Punkt haben die Macronisten, sagen sie einfach mal, tatsächlich auch dafür gestimmt und damit ist diese fatale Regelung Transferfonds durchgegangen. Ich habe zwei, drei Leute, die ich eigentlich kenne, gefragt, warum? Ja, die haben gesagt, ja, wegen Anti-Money-Laundering. Und dann habe ich gefragt, sag mal, meinst du nicht, dass du jetzt da vielleicht die falsche Gruppe triffst? Ne? Und der so, nee, muss ja nicht, können wir machen. So, jetzt hängt das Ding im Trilog. Ich bin mal gespannt, wie diese beiden Dinge weitergehen, denn sowohl Rat als auch Kommission kommen. Und da muss man dann sehen, wie es weitergeht. Also da ist eine unglückliche Entwicklung, die so vielleicht auch hätte nicht sein müssen. Aber so war es dann halt.
Dass Sie haben gesagt, die Verschärfung ist von den Sozialdemokraten gekommen, nicht von Markt oder von Rat oder Kommission. Lässt sich das jetzt noch aufhalten, diese Regulierung?
Also wie gesagt, das Parlament hat es jetzt mit knapper Mehrheit leider in dieser Richtung entschieden. Und jetzt auch genau dasselbe wie bei mir. Wenn der Ausschuss dann entschieden hat, dann geht das Ding in den Trilog. Das heißt, da sitzt jetzt die Gruppe, die Parlamentsgruppe, Rat und Kommission. Rat und Kommission hatten diesen Vorschlag allerdings nicht gemacht und wollen den auch, glaube ich, gar nicht und haben den noch nie angestrebt. Von daher gibt es da noch eine kleine Chance, dass die Dinge da durchgehen. Es hat ja auch viel Kritik gegeben an denjenigen, die, also insbesondere an dem Sozialdemokraten Tang, der diese Dinge eingebracht hat und auch noch an Frau Laluc, ja, ist ein bisschen so. Und da will ich jetzt mal sagen, vielleicht hat man noch eine Chance in den Verhandlungen, aber ich bin nicht dabei in diesen Verhandlungen, weil es einfach ein anderer Berichterstatter ist. So läuft das halt in Europa und ich weiß nicht, wie es ausgeht. Eine gewisse Chance, dass das gedreht wird, ist da, aber ist natürlich nicht so einfach. Da müsste man sich dann die Frage stellen, wie kann man da technisch drauf reagieren? Denn man müsste so einen Kompromiss machen. Was ich okay finde, ist, wenn man mit einem Unhosted Wallet zu irgendeinem Anbieter geht, dass der zumindest den Kontakt registriert. Da hätte ich kein Problem mit. Also das finde ich okay, nur ein KYC-Prozess. Das finde ich, das muss man dann nicht machen. Also man vielleicht so einen Mittelweg findet. Und da hat Blockchain for Europe gute Vorschläge gemacht und da müsste man vielleicht mal gucken, dass man da irgendwie landet.
Es würde ja dazu führen, dass dann immer mehr einfach in die informelle Digitalökonomie abwandert, wo man nicht KYC machen muss. Und dann kommen dieselben Leute, die das ausgelöst haben und sagen, ja, um Gottes Willen, da gibt es ja den Schwarzmarkt.
Genau, das sehe ich auch so. Und wir müssen jetzt mal gucken, wie die Dinge weitergehen. Kann ich an dieser Stelle jetzt auch noch nicht genau prognostizieren. Ich hoffe, dass da eine Lösung gefunden wird, die zumindest für alle tragbar ist. Wie gesagt, wir stehen am Anfang von technologischen Entwicklungen und ich muss dann sehen, wie man damit auch klarkommt. Wir haben, aber ja, ist ja schon angesprochen, wir haben darüber hinaus natürlich noch weitere Entwicklungen. Ist ja nicht nur der Bitcoin, es ist ja vor allen Dingen die DeFi, die Decentralized Finance. Und da stehen wir auch noch vor Schwierigkeiten. Also nur mal an einer Stelle sagen. Also ich weiß nicht, wie viel von Ihren Hörern sich oder von diesem Podcast sich mit DeFi befassen, im Zweifel alle. Und also wenn man jetzt die Werte seiner Wallet wiederum beleiht und mit diesem Geld jetzt wiederum, dieses Geld wiederum, also man beleiht sein Geld, man verleiht es wieder und tut es in irgendeinen Ozean von Geld, der irgendwelche Coins ausspuckt und man hat dann eine DAO, die nicht mehr zuordnenbar ist, da müssen wir mal sagen, wie reguliere ich, also ich habe gefragt, how to regulate nobody, ne?
Ja.
Und das ist eine, alles auch noch eine schwierige Frage. Am Ende finde ich, muss natürlich irgendwie klargestellt sein, wir reden ja über Geld, über Leihen und Verleihen, über auch Gewinne, die gemacht werden. Das natürlich auch, und das sehe ich auch als Christdemokrat so, dass natürlich auch Gewinne irgendwo dann versteuert werden und dass auch Verluste gegengerechnet werden können, alles ganz okay. Und dass wir in dieser neuen technologischen Welt, die im vielen ja nichts anderes ist als die konventionelle Welt, nur auf einer anderen Plattform, dass da auch mit guten Spielregeln zugeht. Bei der Regulierung von DAOs fällt mir noch nichts Kluges ein. Da bin ich im Moment auf dem Punkt zu sagen, lass uns noch mal 2 Jahre warten, mach mal Monitoring und dann, bevor wir jetzt irgendwas kaputt machen, weil das möchte ich auch nicht. Beim Transfer of Funds müssen wir einfach sehen, dass wir da zu einem Kompromiss kommen, der vielleicht trägt. Ich weiß nicht, wo die da landen, das kann ich nicht sagen. Da muss man auch mal die Grünen fragen, den Herrn Obdachlosen. Da bin ich nicht Berichterstatter.
Ihr Vergleich mit dem Bargeld ist, glaube ich, extrem treffend. Also das ist es. Ja? Es ist digitales Bargeld und zwar noch viel mehr als digitales Bargeld, das vielleicht in Zukunft mal von der Notenbank kommen wird, aber das gibt es noch nicht. Man stelle sich vor, also ich flüchte aus der Ukraine mit meinem Gewand und vielleicht einem Koffer und ich kann mein Aktiendepot nicht mitnehmen, meine Währung nicht mitnehmen, oder was ich mitnehmen kann, wäre Bitcoin und dann komme ich nach Europa und dann ist das dort verboten. Also ist ja auch Wahnsinn.
Genau.
Herr Berger, ich weiß, Sie sind im Stress. Ich bedanke mich, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ich hoffe, wir können das fortsetzen, wenn sich wieder einmal etwas tut mit, also vielleicht geben Sie uns auch ganz kurz die nächsten wichtigen Daten, was jetzt die Trilog-Daten zum Beispiel bei Mika betrifft. Also wann tut sich da wieder was?
Ich hoffe, dass wir Mika aus der Trilog-Sicht bis Mitte des Jahres abgeschlossen haben und dass wir dann, dann gibt es noch eine Übergangsfrist, dass dann irgendwann Mitte, Ende nächsten Jahres in Kraft ist. Und ich glaube, dass wir mit Mika, wenn es so dabei bleibt, wenn auch kein Unsinn mehr gemacht wird am Proof of Work und so, was ich jetzt eigentlich nicht mehr hoffe, dass wir dann eine wirklich ordentliche Regulierung haben, die einen Rahmen gibt, in dem sich die vielen Pflänzchen, die wir haben, auch zu stattlichen Bäumen entwickeln können.
Vielen Dank, Herr Berger. Danke fürs Zuhören bei dieser Folge von Was Bitcoin bringt. Wenn es euch gefallen hat, bitte hinterlasst uns 5 Sterne bei Apple und bei Spotify, folgt uns auf YouTube, schickt uns eure Eindrücke, eure Ideen, eure Anregungen, eure Vorschläge für Gäste und natürlich auch eure Kritik an hallo@wasbitcoinbringt.com. Was nicht unerwähnt bleiben darf, natürlich auch Value for Value. Dieser Podcast läuft über das Lightning-Netzwerk in allen Kanälen. Man kann streamen, man kann spenden. Es gibt einen Spenden-Button auch auf wasbitcoinbringt.com inzwischen. Und diese Dinge sind auch wahnsinnig motivierend, wenn da ein bisschen was reinkommt, wenn jeder das nutzt. Es macht wirklich viel Freude, als Bitcoiner für Bitcoiner zu arbeiten.
Die Veröffentlichungen in diesem Podcast sowie die darin enthaltenen Hinweise, die im Begleitmaterial gesetzten Links dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder eine Anlageberatung, Anlageanalyse noch eine Aufforderung oder Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Insbesondere kann eine Anlage oder sonstige Beratung dadurch nicht ersetzt werden. Die in den Veröffentlichungen erhaltenen Angaben basieren auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Ausarbeitung und können jederzeit ohne weitere Benachrichtigungen geändert werden. Die Inhalte richten sich ausschließlich an natürliche Personen. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen, Informationsquellen, daraus resultierenden Haftungen oder Schäden jedweder Art übernommen. Eine Haftung für leicht fahrlässiges Verhalten wird jedenfalls ausgeschlossen.